Wenn Menschen und KI zusammenkommen, dann ist das mittlerweile, ist das mein Gefühl zumindest, so wie tektonische Platten. Die rumpeln aneinander, oben raucht's und qualmt's und knallt's. Und wenn sich dann der Rauch verzogen hat, dann gibt es Opfer. Es gibt teilweise neu gestaltete Landschaft. Es gibt Dinge, die man reparieren muss. Es gibt Dinge, die dadurch vielleicht sogar besser geworden sind. Oft weiß man es nicht und bei KI ist es genauso. Es gibt beides. Alles, was ich gerade beschrieben habe, kann einem passieren, wenn man mit KI zusammenkommt und keine Ahnung davon hat. Und deshalb habe ich mir heute jemanden eingeladen, der ein bisschen mehr Ahnung noch davon hat, der zwei Bücher dazu geschrieben hat und der sich die Zeit nimmt, um mir ein wenig über KI im Kontext von kreativer Arbeit zu plaudern. Ich freue mich jetzt auf Raphael Bujocek hier bei mir im Studio. Hallo Raphael, grüß dich.
Hallo Christian, danke für die Einladung, fühle mich sehr geehrt.
Dinosaurier Wissen mit Christian Spanik und Gästen.
Ist mein Bild eigentlich zu destruktiv mit den tektonischen Platten? Hättest du was Schöneres genommen, einen Kaktus oder ich weiß nicht was?
Ich finde das richtig gut, weil in dem Moment, wo ein Erdbeben oder so eine tektonische Verschiebung passiert, da kann man sich ja auch nicht so richtig dagegen wehren. Und das hier ist jetzt auch einfach passiert. Also die künstliche Intelligenz ist in der Welt. Wir müssen mit ihr leben, ob wir das wollen oder nicht. Und wir können jetzt das Beste draus machen. Das würde ich schon sagen.
Du bist studierter Online-Journalist. Du bist Unternehmer, IT-Experte, du arbeitest für große Medienhäuser, du hast und lehrst, glaube ich, immer noch an Universitäten, über 20 Jahre Erfahrung in Beratung, also du hast echt viel gemacht. Und jetzt gehst du hin und schreibst ein Buch oder zwei sogar über KI. Macht das denn Sinn, ein Buch zu schreiben?
Ich bin immer noch ein Freund des Buchs. Also Lesen bildet. Du bist ja selber auch Buchautor, das weiß ich. Und ich habe von dir schon viel gelernt. Ja, also es war mir wichtig, da noch mal einen Schritt zurückzugehen, weil künstliche Intelligenz ist für alle neu. Ja, auch die, die sich vielleicht seit den 50er Jahren, 60er Jahren damit beschäftigt haben und wussten, da kommt was, die haben jetzt künstliche Intelligenz neu kennengelernt, weil eben diese generative KI gekommen ist. Also das, was hier jetzt wirklich neu ist an der Sache. Und da hat es geholfen, auch nochmal wirklich zurückzugehen und zu gucken, was haben wir hier, wie kann man damit umgehen und das so grundsätzlich zu behandeln. Das war hier der Anspruch.
Du hast ja auch, also die beiden Bücher kurz zum Verständnis. Eine heißt Content Creation mit Künstlicher Intelligenz für Dummies. Das ist bereits erschienen und KI oder nie erscheint. Wahrscheinlich, wenn der Podcast da ist, ist es schon erschienen, erscheint aber jetzt auch zur Frankfurter Buchmesse, nämlich an im Oktober, oder?
Genau, tatsächlich jetzt im September, Oktober ist
Genau.
es draußen, ja.
Und beide Bücher beschäftigen sich letztendlich mit auch ein Stück weit mit der Historie, wo das herkommt, was für Dinge da passiert sind. Und das fand ich auch so spannend beim Lesen, weil du ja immer wieder auch den Bogen spannst. Aber wir haben uns verabredet heute zum Plausch. Wir wollen gar nicht über die Bücher und die fünf besten Tipps aus den Büchern reden. Das kannst du in deinem eigenen Podcast sicherlich besser machen, sondern wir wollen ein bisschen drüber reden, was es eigentlich alles bedeutet, worauf man achten muss, was wichtig ist. Also Praxis und Verständnis, das ist so ein bisschen unser Thema. Und deshalb fange ich jetzt mit etwas total Sinnvollen für unsere Digisaurier-Zuhörer und Zuschauer an, nämlich dich zu fragen, was war denn eigentlich dein erster Computer?
Mein erster Computer war ein 486er. Und das ist natürlich auch schön. Ich bin auch aus der Generation, dass ich mich Digisaurier nenne, weil ich da die ganze Entwicklung mitgemacht habe. Also ich habe bei Windows 3.11 gestartet und musste alle Disketten reinlegen, bis das alles installiert war und irgendwann die CD-ROMs, die dann Kratzer hatten. Ja, so hat das bei mir angefangen. Und ist doch spannend, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir das alles nicht mehr brauchen und über völlig neue Dinge sprechen.
Ich habe den Eindruck, auch wenn ich mir angucke, was bei uns beim Digisaurier passiert, mit so Sachen wie Anwenderkursen und so, ich habe den Eindruck, dass wir im Moment den Jahren Ende der 90er oder Mitte der 90er näher sind, also der Einführung der PCs, des Aufkommens vom Internet, als der Zeit, wo das Telefon kam, weil, also die Smartphones meine ich jetzt, das Telefon gab es vorher schon, weil bei den Smartphones haben die Leute erstmal ein mobiles Telefon in die Hand gekriegt, das kannten sie, da hatten sie keine Angst vor, das haben sie benutzt und dass es immer mehr werden würde, das hat ja keiner geahnt. Beim PC und beim Internet gab es schon diese Ängste, diese Sorgen. Wenn du unterwegs bist, mit Menschen über KI redest, wie viel Kraft brauchst du überhaupt erstmal durch diese Angstmauer durchzukommen?
Ja, ich gehe ganz technikpositiv an die Sache ran, weil ich nicht will, dass die Leute gleich blockieren, weil da ist natürlich die Versuchung groß zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Und das haben wir beim Internet, das ist ein schönes Bild, wir haben das da auch schon erlebt, dass Leute gesagt haben, okay, dieses Internet, das überlebt sich und das werden wir nicht brauchen. Im Übrigen auch dieser Vergleich, wie das losging mit dem Modem und mit alten Computern, mit langsamen Geräten, sowas haben wir ja jetzt hier auch. Wir haben das Gefühl, wir hätten jetzt hier schon was zu Ende entwickeltes, aber es ist ja eigentlich gerade erst der Anfang und wir wissen gar nicht, wie das aussieht. Ich habe gerade gelesen, eBay wird 30 Jahre alt. Ja, guck mal, vor 30 Jahren wusste keiner, was er mit seinem Krempel im Keller machen soll. Ja, jetzt hat er zumindest mal die Vorstellung, dass er das verkaufen könnte. Ich weiß nicht, ob die meisten das überhaupt noch machen, aber diese ganze Entwicklung, was in 30 Jahren passiert ist, das ist ja der absolute Wahnsinn. Und wenn wir jetzt 30 Jahre in die Zukunft denken, und das müssen wir noch nicht mal, ich bin sogar der Meinung, dass die nächsten 5 Jahre entscheidend sein werden, dann wird sich doch schon einiges tun. Und so gehe ich an die Sache ran. Wir haben auch hier bei uns so eine Initiative gegründet, die heißt Beyond 5 Years, also in den nächsten 5 Jahren. Ja? Und da versuchen wir, die Leute zusammenzubringen. Leute, die Wissen brauchen, Leute, die Wissen haben, ob das die Industrie- und Handelskammern sind, die auch die Unternehmerinnen und Unternehmer beraten, ob das irgendwelche Künstler, kreative Köpfe, Programmierer sind. Die bringen wir alle zusammen und versuchen einfach ergebnisoffen zu gucken, wo treibt uns die künstliche Intelligenz hin.
Und wenn du jetzt mal, weil du jetzt sehr geschickt eine Antwort gegeben hast, ohne eigentlich meine Frage zu beantworten, nämlich
Habe ich
wie
das?
viel Angst, ja, wie viel Angst kommt dir entgegen? Also wie viel
Naja.
Energie brauchst du, um den Leuten das nahezubringen, bis du überhaupt anfangen kannst zu erklären, weil sie zuerst skeptisch, ängstlich oder negativ sind?
Nein, also deswegen, ich denke schon, dass ich das hinkriege, die Leute dann erstmal der Technik gegenüber offen einzustellen. Ja, aber die Ängste sind da und denen muss man auch begegnen. Die sind in uns Menschen drin. Ja, und ich versuche mir das immer so zu erklären, dass wir diese Ängste eigentlich schon immer haben, weil wir haben als Menschen in uns eine Art Konkurrenzempfinden und jetzt kommt ja plötzlich eine Konkurrenz, die vielleicht sogar intelligenter oder besser in einigen Dingen ist. Das nagt an uns. Ja, Sigmund Freud hat das mal beschrieben als narzisstische Kränkung, weil wir plötzlich nicht mehr die Klügsten auf der Welt sind. Ja, da gibt es mehrere Stufen. Also auch schon, dass die Menschheit irgendwann gemerkt hat, dass wir vielleicht im Universum nicht auf dem einzigen Planeten leben, sondern dass es da noch andere Planeten gibt, vielleicht sogar mit anderem Leben. Dass wir auf der Erde, wissen wir ja auch aus dem Tierreich, dass es da Intelligenz in irgendwelchen Formen gibt und jetzt auf einmal kann der Computer in irgendeiner Form uns Konkurrent werden und das finden wir nicht alle gut. Dieser Angst müssen wir begegnen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben schon immer auch das Bedürfnis, dass wir einen Assistenten haben. Ja, dass wir sozusagen den ganzen Ballast, den ganzen Mist, der uns den Tag über beschäftigt, ablagern und dass uns das hilft. Ja, denk nur an Goethes Zauberlehrling oder mit der Mickey Maus, dieses Phantasia. Ja, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Da ist das alles schon drin, im positiven wie im negativen Sinne. Ja, und das erleben wir hier mit künstlicher Intelligenz tatsächlich gerade auch.
Aber KI ist definitiv keine Mickey Maus und wird wohl auch nicht verschwinden, sondern sie ist
Richtig.
was relativ Großes und sie wird wohl auch bleiben. Davon, glaube ich, gehen wir alle mal aus. Aber
Unbedingt.
sag mal, weil du das gerade so schön gesagt hast, wie hast du es ausgedrückt, dass KI in ihrer Struktur sozusagen, wir sind nicht mehr die Klügsten, hast du gesagt. So, jetzt pass auf, kleine Denksportaufgabe für dich, weil du hast ja 2 Bücher darüber geschrieben. Jetzt bin ich gespannt auf deine Frage. Warum denkst du, dass meine These ist, dass KI zwar nicht klug, aber clever ist?
Ja, es ist eine Definitionsfrage, was Intelligenz überhaupt ist, ja. Und da gehen ja schon die Meinungen auseinander. Deswegen können wir künstliche Intelligenz nicht richtig benennen, Ja,
Ja.
Alan Turing hat das ja mal versucht, der große britische Informatiker, und hat diese Unterscheidung, diesen Turing-Test, den wir kennen, bis hin zu Captchas, da ist das ja auch vollzogen, wie unterscheide ich Mensch und Maschine? Ja, aber was ist für dich Intelligenz? Also ist jetzt jemand, der den IQ-Test besser ableistet, für dich intelligent, oder ist jemand intelligent, der super smart ist, der emotional auf andere reagieren kann, der auch Empathie zeigt? Ja, da gibt es verschiedene Arten von Definitionsversuchen. Wir wissen ja selber auch noch nicht, wie unser Gehirn wirklich funktioniert. Ja,
Das
also
stimmt
deswegen,
allerdings.
ich kann schon verstehen, dass du sagst, ist das jetzt eine Intelligenz oder was Smartes? Ja, ich glaube auch nicht, dass es so richtig intelligent ist, was wir da im Moment erleben. Ne?
Nein, bei manchen Antworten werden hier ganz viele, die hier zuhören,
Ja.
auch zustimmen, die man von der KI kriegt. Also für mich ist der Punkt der, klug bedeutet für mich, dass man etwas aufnimmt und empathisch einordnen kann und empathisch darauf mit dem Wissen, das man hat, antworten kann. Clever ist für mich, dass ich so tue, als ob. Das heißt, ich tue so, als ob ich das verstanden hätte, aber, und das ist für mich bei der KI das, was ich clever finde, durch die unendlichen Mengen an Mustern, die sie hat, kommt sie auf eine offensichtlich kluge Antwort, die wirklich aber nur clever ist. Das ist für mich so ein bisschen der Punkt, wie ich versuchen will zu unterscheiden, wo ist die Intelligenz und wo ist die Cleverness von dem Ding, weil ich persönlich halt denke, gerade im kreativen Umfeld, wir haben gerade ein bisschen über die Ängste gesprochen. Und ich persönlich kann sagen, ich würde sagen, ich brauche mindestens die Hälfte der Energie aktuell, wie früher schon als Computer und Internet kam, den Leuten die Angst zu nehmen, bevor ich dann den Rest der Energie da reinstecken kann, ihnen etwas zu erklären, wenn sie offen genug sind. Und ich will jetzt im kreativen Umfeld dir ein Beispiel nehmen von vielen Journalistenkollegen, das ich so wahrnehme, und du hast ja auch viele Medienhäuser zu tun, nämlich, dass die eigentlich versuchen, in eine KI was reinzuschreiben, was ein möglichst schlechtes Ergebnis produziert, damit sie ihrem Chefredakteur sagen können, da kommt eh bloß Mist raus, es ist nichts für uns. Ist das eine Erfahrung, die du auch machst?
Das ist vielleicht so der erste Impuls, den jemand im Arbeitsleben hat, um erstmal sozusagen den virtuellen Kollegen madig zu machen und sich selber höher zu stellen. Ja, aber wir müssen ja jetzt hier nicht das Extrem fordern, was wir manchmal selber nicht leisten können. Ich bin der Meinung, dass wir schon mit kleinen Hilfestellung, die die KI uns durchaus leisten kann, viel mehr Raum haben, um die eigentlichen Dinge, wo wir selber smart sind, wo wir selber klug sind, zu erledigen. Nur, wenn ich ehrlich bin und ich gucke in meinen Kalender, und das wird vielen auch so gehen, man kommt ja gar nicht dazu, vor lauter E-Mails, Konferenzen, Tagwerk, was man zu erledigen hat. Und schon mit solchen Kleinigkeiten kann einem die künstliche Intelligenz hier, denke ich, doch ordentlich helfen. Also es gibt ein Beispiel von jemandem, der mehrere Unternehmen in seinem Leben gegründet hat, und er hat das so ein bisschen überspitzt und hat gesagt, die könnte ich eigentlich alle jetzt an einem Montagmorgen ins Leben rufen, diese Startups. Ich hätte Webseiten, ich hätte Marketing, ich hätte alle Ideen durchdiskutiert, und was mache ich den Rest der Woche? Ja, du hast dann plötzlich sehr viel Freiraum für die Dinge, die dir wichtig sind. Und wenn es nur Netflix und Chill ist, soll auch legitim sein, dass man sich auch mal ausruht.
Das ist ein interessanter Ansatz, was du da sagst. Der passt auch zu etwas, was ich oft in Artikeln schreibe, wenn ich über KI schreibe oder bei Keynotes sage. Oder auch wenn dich irgendjemand fragt, wie soll ich damit umgehen? Na, pass auf, wenn dein Ziel ist, dass du mit KI Zeit und Geld sparen willst, dann guck dir die YouTube-Videos an, die es dazu gibt. Wenn dein Ziel ist, mit KI besser zu werden, dann können wir gerne weiterreden. Weil das ist für mich der Punkt. Du hast gerade sehr schön mit dem Beispiel mit der Woche gesagt, was mache ich den Rest der Woche? Den Rest der Woche sorge ich dafür, dass das, was ich da gerade produziere, besser wird. Mit diesem menschlichen Funken, mit der menschlichen Überraschungs Idee, die damit reinkommt. Das heißt, mein Gefühl ist tatsächlich, dass im Augenblick KI sehr häufig falsch positioniert wird, nämlich als Geld- und Zeitsparer, was sie auf Sicht wird. Aber erstmal ist sie ein Bessermacher, oder sehe ich das falsch?
Ja, es ist beides. Also du kannst es für viele Dinge anwenden, aber so das Sahnehäubchen, also das i-Tüpfelchen, das kann immer noch der Mensch machen. Ne? Nur so diese ganze Basisarbeit bis dahin, die sollte man vielleicht ja, delegieren. Das ist ja das, was du auch in einem Unternehmen machst, wenn du jetzt Mitarbeitende hast. Das Management, du Christian als Chef, solltest dich jetzt nicht mit dem ganzen kleinen Mist beschäftigen, sondern du sagst dann einer Arbeitskraft, bitte vereinbare für mich den Termin, bitte fahr den Wagen vor, irgendwie solche Sachen, ja. Und dann kannst du sozusagen das größere Ganze im Blick behalten und hast noch Zeit dafür.
Jetzt hast du mir erzählt im Vorgespräch, dass du, und ich glaube, das thematisierst du auch im Buch, dass du ein Paradoxon feststellst, nämlich dass Leute die KI ablehnen, sie heimlich nutzen und sich damit eigentlich in eine arbeitstechnische Sackgasse fahren. Wie meinst du das?
Naja, im Augenblick kann man das noch prima. Also wenn dein Chef, deine Chefin noch nicht verstanden hat, was künstliche Intelligenz wirklich leisten kann, und das ist leider nach meiner Erfahrung besonders im deutschen Mittelstand oder auch im Kleingewerbe, Handwerk immer noch der Fall, dann kann man sich natürlich da Unterstützung holen. Das ist auch, denke ich, immer noch ganz nützlich. Das heißt, man kann sich ein bisschen Arbeitszeit verschaffen, indem man sagt, ich habe die Arbeit jetzt erledigt und kann mich jetzt erstmal um meine Dinge kümmern oder habe ein bisschen Freizeit, bis dann der Chef danach fragt. Aber es ist natürlich so, dass ich damit nicht nur meine eigene Leistung irgendwann ersetzt bekomme, weil ich dann nur noch mit KI arbeite. Ich trainiere ja auch gar nicht mehr. Ja, ich denke ja nicht mehr nach. Das ist hier das Thema. Ja.
Ist das die Kunst, sozusagen nicht zu bequem zu werden, wenn man KI einsetzt?
Das ist mit ein Faktor. Ja, kritisch bleiben und nicht zu bequem werden. Nicht bequem werden in dem Sinne, wir haben ja im Moment noch Fähigkeiten, die auch degenerieren, wenn wir sie nicht weiter anwenden. Ne? Das ist vom Briefeschreiben rhetorisch gesehen bis hin zu irgendwelchen anderen Fähigkeiten. Erinnere dich an den Taschenrechner. Ja? Also
Oh ja.
wer kann denn das kleine 1x1 noch so flüssig, und beim Großen hört es schon komplett auf. Ja? Und das bemerke ich, wenn ich irgendwo an der Kasse stehe und tatsächlich noch mit Kleingeld bezahle. Dann habe ich meistens schon im Kopf ausgerechnet, wie viel ich jetzt zu bezahlen habe. Und wenn dann jemand mir eine andere Summe nennt oder sich da irgendwie verrechnet hat, ja, die kommen ja gar nicht mehr hinterher. Ja, und das ist schon eine Schwierigkeit. Also wir können es noch, wir können noch irgendwie im Kopf mitrechnen, und das sollten wir jetzt auch nicht vergessen. Und so ist das bei der KI auch. Also kritisch nachfragen, was wird mir denn da gerade präsentiert? Das wird spätestens dann wichtig, wenn die Inhalte vielleicht auch Halluzinationen enthalten. Das ist einfach der Begriff für, ja, ich nenne es mal Bullshit, den die KI erzählt. Ja, also wirklich absoluten Quatsch. Natürlich genauso souverän und glaubwürdig vorgetragen wie alles andere. Und in dem Moment müssen wir einfach kritisch sagen, okay, entweder ich weiß es noch besser oder ich weiß, wo ich nachgucke. Ja, auch wieder so eine Sache, die für Bücher spricht, weil meistens sind Bücher dann doch ein bisschen häufiger geprüft worden als ein Blogartikel oder ein YouTube-Video.
Wie kam es eigentlich auf die Idee, überhaupt ein Buch zu schreiben dazu und nicht einen Blog aufzusetzen oder einen Podcast oder sonst irgendwas?
Ja, ganz banal, ich bin gefragt worden. Also, dass ich ein Buch schreibe, das habe ich mir jahrelang nicht zugetraut. Und dann hat mich ein Verlag gefragt, und das ist ja auch der renommierte Wiley Verlag, die eben diese Dummies-Reihe in Amerika und auch in Deutschland und überall rausbringen. Und die Idee hat mich schon überzeugt. Ich hatte eine sehr smarte Lektorin, die mir da auch freie Hand gelassen hat. Insofern haben wir das gemacht, und es hat mir auch persönlich geholfen, weil wenn man so tief im Thema drinsteckt, dann hilft das immer, noch mal ein paar Schritte zurückzugehen und auch noch mal die Basics auszupacken. Also wo kommt das Ganze her? Ich habe ja die historischen Dinge abgehandelt. Das sind Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ja, und manche Dinge, die mache ich dann einfach so und habe vielleicht gar nicht so mir klar gemacht, wo kommt das her oder warum mache ich das so. Und jetzt habe ich das dann so noch mal für alle runtergeschrieben.
Wie viel hat dir KI bei dem Buch geholfen?
Das durfte ich schon aus Vertragsgründen nicht. Also ich hätte natürlich schon gerne gehabt, dass mir die KI, dass man sagt, schreibe mir ein Dummiesbuch, und dann wird das da verfasst. Nee,
Aber das hättest du doch im
es
Leben
ist
nicht so eingegeben.
Ne, ich hätte das ein bisschen anders formuliert, ja.
Das glaube ich auch, ein bisschen länger und ein bisschen ausführlicher, oder? Also gut, aber Gesetz im Fall. Sie haben gesagt, du darfst es nicht von der KI
Nein, ich darf es
schreiben
nicht verwenden, aber wo es wirklich sehr geholfen hat, und das gebe ich auch gerne zu, ist zum Beispiel, wenn ich so Synonyme gesucht habe. Ja? Also
lassen.
manchmal fällt einem das eine Wort nicht ein und dann kann man sich da sehr schnell irgendwie Hilfe besorgen. Oder auch wenn ich einen Absatz geschrieben habe, und das sind ja auch manchmal technische Dinge, die ich da erkläre, und wenn du die dann da reingibst und sagst, habe ich da Quatsch erzählt? Passt das? Ja, gleich das nochmal ab mit den historischen Daten. Kann man das so zusammenfassen? Kann man das anders formulieren? Ja, ich würde schon sagen, es ist so eins der letzten Biobücher, die man vielleicht noch so erlebt. Ja, weil vieles, was man zur KI im Buchhandel findet, das ist eindeutig von ChatGPT oder anderen geschrieben. Das
Ja,
kann man nicht
das
anders
stimmt.
sagen. Aber gerade bei solchen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, ja, also das ist mehr eine Fleißarbeit, muss ich sagen. Ne? Und beim zweiten Buch, da muss ich sagen, das ging auch, da musste ich mich dann eher zurückhalten, nicht noch mehr zu schreiben. Also es mangelt nicht an den Inhalten, sondern es geht dann eher darum, das Ganze so zu kanalisieren, dass man dem Gedanken noch folgen kann, ja.
Ich finde interessant zwei Dinge, die du jetzt gesagt hast. Das eine, dieses Checking mit der KI, dann die Worte. Aber das andere, was du gesagt hast, du hast formuliert, das gebe ich schon zu. Also, worum ging, KI hat dir geholfen. Das ist interessant, weil viele haben das Gefühl, das darf ich aber doch gar nicht sagen, dass ich mir da hab helfen lassen oder
Ach
so.
doch,
Wo ich so
natürlich,
denke,
ja.
aber das klingt so, ne? Weil ich kenne das bei uns, dinosauriermäßig. Wir haben ja auch gesagt, als wir vor einem Jahr gesagt haben, wir starten da wieder durch, wir machen da jetzt wirklich was, habe ich relativ klar gesagt, das werden wir nur hinkriegen, wenn wir KI-Unterstützung haben werden. Sonst geht das nicht. Von der Menge, wir sind zu klein, wir sind ehrenamtlich, wir haben einfach gar nicht das Geld, was wir ausgeben müssten, und wir haben auch gar nicht die Zeit. Also irgendwie müssen wir einen Weg finden, das zu benutzen, und wir haben dann tatsächlich angefangen, das vorsichtig auszuprobieren, einzuführen, und haben auch geguckt, bis hin zu Avataren, die wir von uns gemacht haben, wie die Community darauf reagiert, ob die sagen, das ist alles ganz schrecklich. Aber das, was du gerade so hast durchklingen lassen, dieses, ja, wir nutzen auch KI, ist tatsächlich immer noch so, wie früher hat der Chef gesagt, ein Computer, nee, der hat meine Sekretärin, ich brauche sowas nicht. Sind wir in so einer Phase, wo man noch ein bisschen verschämt KI nutzt?
Na, ich wäre ja blöd, wenn ich jetzt das zweite Buch über KI schreibe, ohne sie zu benutzen. Ja, also natürlich musste ich zumindest die Beispiele, die ich da im Buch erwähne, auch ausprobieren und dann erklären. Das heißt, zwangsläufig hatte ich damit zu tun. Jetzt ist es aber so, dass das Ganze aus meiner Sicht ein Werkzeug ist. Ja, und ich vergleiche es mal mit einem Akkuschrauber. Also nur weil ich einen Akkuschrauber verwende, kann ich immer noch, bin ich immer noch der Hobbyhandwerker, der ich bin. Ja, ich mache mir einfach den Weg ein bisschen leichter, weil ich jetzt nicht jede Schraube da mit dem Schraubendreher reinjage, ja, und habe ein bisschen weniger Kraftaufwand nötig. Ja, und deswegen spreche ich da nicht von dieser ominösen Übermacht, sondern eben wirklich von einem Hilfsmittel. Es ist ein Werkzeug, und dieses Werkzeug, das darf man benutzen. Ich sehe das auch ein bisschen mit Waffengleichheit. Ja? Also wir sind ja alle nicht blöd. Jeder benutzt heutzutage KI. Und wenn wir jetzt aufhören, das zu benutzen, weil wir sagen, ich bin mir dazu schade oder ich versuche es nochmal so, ja, dann werden andere mit diesem Werkzeug viel schneller und besser laufen. Das merken wir ja jetzt schon. Ja?
Ja, das ist so.
Überleg mal
Wobei,
auch ich will nur eins sagen, diese Ängste,
ja.
die gab es ja schon mal. Ja, bei Photoshop, als Photoshop rauskam, haben alle gesagt, oh Gott, es wird ja keiner mehr bei den Fotografen Bilder einkaufen, die werden jetzt alle ihre Bilder selber editieren und so. Und was haben wir heute? Hochzeitsfotografen rufen Beträge auf, wo man mit den Ohren schlackert. Und natürlich könnten Braut und Bräutigam ihre Fotos selber nachbearbeiten, aber das machen sie nicht. Ja, sie sind zu bequem und geben das gerne in die professionellen Hände. Und dass dann eine Fotografin oder ein Fotograf Photoshop benutzt, das ist sogar State of the Art. Also wenn sie das nicht machen, dann wären sie schlecht. Ne?
Aber trotzdem, wenn du von den Fotografen sprichst und wenn wir jetzt generative Bild-KI uns angucken, also die von Foto bis Video Dinge macht, die wirklich sehr, 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 sehr perfekt sind, die du so gar nicht bauen könntest zu vernünftigen Kosten, dann kann man doch Folgendes sagen. Der mittelmäßige Fotograf, der mittelmäßige Texter, der mittelmäßige irgendwas im Kreativbereich, der wird in Zukunft schwer haben, weil da kann
Absolut.
jeder Kunde sagen, hier, mach mal ein Bild von diesem Produkt vor einem Himmel, als würde er, keine Ahnung, in der Biskaya sein oder so. Ja? Das kann jeder einfach prompten und kriegt echt genau dieses Bild. Da brauchst du keinen Product Shot mehr, da brauchst du keinen Fotografen mehr, kein gar nichts. Wie gehst du also damit um oder was rätst du denen, die sich jetzt Sorgen machen über ihren Job?
Auch das ist wieder so eine Sache, wo man wirklich sich ganz ehrlich begegnen muss und sagen muss, wenn du bisher Mittelmaß hergestellt hast, dann musst du dich verbessern inhaltlich oder nach was anderem umschauen. Das ist einfach so. Und das erleben wir jetzt schon. Leute, die vielleicht bisher Produktfotos gemacht haben oder auch so Fotos für Prospekte. Ja, selbst Aldi oder Lidl, die benutzen in ihren Prospekten, also bei Aldi weiß ich es konkret, KI-Fotos. Ja, und das ist klar, dass da Arbeitsplätze verloren gehen oder Beschäftigungen von bisher tätigen Freelancern. Ja, das ist einfach so. Und so geht das mit der Zeit. Also ich habe in letzter Zeit auch ziemlich wenig Hufschmiede beschäftigt. Ja, und selbst das Taxigewerbe hat sich mit Uber auch gedreht. Also ein bisschen was passiert in der Welt. Und wir müssen einfach damit klarkommen, dass sich gewisse Berufsbilder auch verändern. Deswegen sprechen wir ja so früh dran. Also auch das ist so eine Form von Beyond 5 Years. Ja, macht euch drauf gefasst. Das hat unser Bundesarbeitsminister Heil, der frühere, auch gesagt, dass bis 2030 kein Beruf in Deutschland frei von künstlicher Intelligenz sein wird. Ja, und das ist mal bemerkenswert. Kein Beruf, also auch der Eisverkäufer. Ja, die Eisdiele wird natürlich ganz selbstverständlich mit KI die Wetterberichte mit der Rezeptur vergleichen und hin und her, wie viel müssen wir heute produzieren, damit uns nicht das Produkt ausgeht und damit wir auch nicht zu viel machen. Ja, und das ist auch gut so. Ja, also wir können uns da an sehr vielen Stellen auch Erleichterungen schaffen, aber wir müssen uns auch ganz ehrlich begegnen und sagen, nicht jeder Job wird sich so halten lassen.
Das heißt im Prinzip, dass dieser Spruch, den wir, um nochmal den Bogen zurückzugehen, 94, 95, 96, als es hieß, das Internet ist doof, das geht wieder weg, das braucht keiner. Da gab es diesen Spruch, den man oft hörte von denen, die dafür waren, zu sagen, pass auf, geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Also
Ja.
du musst dich damit anpassen, du musst dich damit anfreunden, sonst wirst du einfach verschwinden irgendwie. Dieser Spruch gilt eigentlich jetzt wieder. Gibt es bei dir in deiner Familie, in deiner Historie eine Phase, wo du deine Eltern oder jemand anders, den du kennst, sich auf diesen Punkt begeben hat und sich dann schwer damit tat, wieder zurückzurudern und zu sagen, na, ich muss mich doch damit beschäftigen?
Also mir fällt jetzt spontan eher ein Bereich ein. Ich arbeite gerne auch mit den Leuten vom Heise Verlag, also das CT-Magazin. Die kommen aus der Welt der Telefonbücher. Ja, das ist interessant, dass die sich da verändert haben. Und es gibt in jedem Berufsleben einfach Veränderungen. Ja, ich habe jetzt im familiären, bekannten Umfeld jetzt nicht so viele Veränderungen, aber es ist ja auch eine völlig andere Arbeitswelt. Also da, wo du früher vielleicht 40 Jahre lang geschafft hast und dann deine Rente bekommen hast, also zum einen werde ich wahrscheinlich nie eine Rente bekommen, ja, das ist auch völlig klar, als Selbstständiger schon mal gar nicht. Und dann habe ich auch jetzt schon für mehr Unternehmen gearbeitet, als es die Generationen vor mir jemals getan haben, ja, und das wird ja immer engmaschiger, ja.
Ja gut, du hast ja auch mit 9 schon angefangen, ne, mit Moderieren.
Ja, dass du das alles weißt. Ja, genau. Beim Hessischen Rundfunk, den es auch immer noch gibt. Respekt dafür,
Genau.
ja.
Da war es aber keine Kinderarbeit zu Ehren des Hessischen Rundfunk. Grüße an Florian Hager, dem
Oh ja.
Intendanten des Hessischen Rundfunks, sehr innovativen Intendanten. Das war damals eine Jugendwoche oder sowas, oder?
Der Hessische Rundfunk, der hat so einen Kinderradiotag gemacht. Da habe ich angefangen, genau, und bin dann da dabei geblieben. Also hatte eine Sendung im HR1 und dann später auf anderen Wellen. Ja, aber du siehst, Radio läuft heute auch völlig anders. Also es sind mehr Abspielstationen für Podcasts geworden. Die Radiosender, die Wellen haben sich völlig umorientiert. Auch die Köpfe dahinter, ja, sind austauschbarer geworden oder sie wechseln hin und her und die Followerschaft ist mehr an der Person interessiert als an der eigentlichen Radiowelle. Also es gibt diese und jede Bewegung, sprich, da hat sich auch einiges gedreht. Ja. Ich habe ja meine Diplomarbeit über Podcasts geschrieben, deswegen bin ich da so interessiert dahinter. Und wer hätte gedacht, dass Podcasts einmal so häufig gehört werden und dass sich auch Leute für längere Formate wieder interessieren? Ja, du kennst das ja auch. Bist du noch so fleißig? Du kriegst nur 1,30. So wurde das immer im Radio und Fernsehen erzählt. Und jetzt machen wir hier schon über eine halbe Stunde. Ja.
Also für alle, die jetzt nicht so oft im Radio und Fernsehen sind, kriegst du nur 1,30 bezogen sich auf die Sendezeit, die du
Die
bekommen hast.
Sendezeit,
So
ja,
1,30
die
Sendezeit.
einen Beitrag haben durfte, ja.
Genau, ja. Und ich hatte damals, als ich glaube, da hast du mich auch wahrgenommen, das erste Mal, als ich im ZDF der Computererklärer war, Morgenmagazin zum Beispiel und so,
Ja.
da hatte ich ja immer dieses Dilemma, dass ich ein hochkomplexes Thema in maximal 3 bis 4 Minuten mal eben in einer Live-Schalte erklären sollte und natürlich hinterher immer fürchterlich von der Community aufs Dach gekriegt habe, so kurz kann man das doch gar nicht sagen, da hättest du noch dieses sagen müssen, noch jenes sagen müssen und so, ja, da wäre ich auch nach einer halben Stunde immer noch nicht fertig gewesen.
Ja,
Also,
und
das
dasselbe
war
Thema hatte
wirklich.
ich auch hier bei diesem, also und dann bitte noch witzig und pointiert und
Verständlich.
gleichzeitig verständlich lächelnd und nicht über die Kabelfallen, die da im Studio sind. Und guck, bei dem Wort guckst du in die 3, dann guckst du in die Kamera 2. Also das ist ja, ja, es ist Leistungssport bei den Medien, ne? Also du
Ja,
bist
klar.
hellwach in allen Situationen und da habe ich auch großen Respekt davor. Ja, ich hatte eine ähnliche Herausforderung hier, weil mein Fachkorrektor, der Dr. Marvin Weigand, mein bester Freund, der hat dieses Content Creation Buch wirklich auf Niveau einer Doktorarbeit korrigiert und wir sind da schon manchmal ein bisschen natürlich im Inhaltlichen aneinander geraten, weil er gesagt hat, das kann man so nicht beschreiben, das musst du noch ausführlicher machen und so. Ja, aber ich habe nur 2, 3 Zeilen, um das auf den Punkt zu bringen, weil es da gar nicht in der Sache drum geht, sondern erstmal um das Beispiel. Ja, deswegen, da steckt unglaublich viel drin. Ja.
Interessant, weil, also erste kurze Frage, ihr seid aber noch Freunde.
Ja, unbedingt. Wir gehen auch gleich nochmal zusammen aus und wir sehen
Alles
uns
klar.
regelmäßig. Wir arbeiten ja auch zusammen und das hat die Freundschaft eher sogar noch gefestigt, weil wir wissen, dass man sich auch Dinge an den Kopf werfen kann und dass man in der Sache diskutieren kann. Ja, also ich meine, wir kennen uns seit dem Kindergarten, da wird uns auch nichts mehr trennen.
Ich fand es sehr interessant, als ich Morgenmagazin gemacht habe, hatten wir eben genau dieses Dilemma. Also, und je mehr tatsächlich in der Redaktion auch Leute Computer hatten, umso mehr kriegte ich auch aus der Redaktion heraus, ja, du hättest doch dies und jenes sagen müssen, aber das wäre doch wichtig gewesen, weil immer mehr Leute sich jetzt damit beschäftigten und eigentlich wollten, dass ich idealerweise ihr Problem anspreche und nicht irgendein Problem anspreche und das in der Sendung erkläre, was ich natürlich nicht konnte. Aber interessant war für mich Folgendes. Ich habe dann bei einem späteren Redaktionsleiter vorgeschlagen, wir könnten ja Folgendes machen. Wir könnten diese 3 Minuten Morgenmagazin machen und die richten mir irgendwo in einem Büro eine Ecke ein, weil damals war gerade MSN kam nach Deutschland. Das ZDF hatte Kooperation mit MSN gemacht. Und mein Gedanke war, ich könnte doch dann quasi, wenn wir fertig sind, mit dem Auftritt, also mit dem Live, gehe ich da in dieses Büro und dann können die Leute Nachfragen stellen und ich kann da noch weitere Dinge beantworten, ausführlich erzählen und so weiter. Das wurde erstmal als völlig absurde Idee definiert. Wieso das denn? Also, weil hier ist der Sender, dort ist
Fernsehen ist doch
irgendwas.
vorbei, ja.
Das ist genau das, wenn es nicht jetzt im Live ist, dann wer braucht das irgendwie und wozu und zweiter Platz? Nee. Und der zweite Punkt, glaube ich, der eine nicht zu unterschätzende Größenordnung war, ich war ein Teil der Refinanzierung, weil ich bin ja bekannt dafür gewesen, früher und auch bis heute, dass ich relativ schnell spreche. Und das bedeutet, dass wir immer sehr hohe Faxabrufzahlen hatten. Zu jedem Serviceauftritt gab es einen Faxabruf, den wir geschrieben haben. Den konnten die Leute dann quasi gegen Geld kriegen und konnten dann nochmal nachlesen, was ich gesagt habe. Und wir gehörten immer zu den bestabgerufensten Faxabrufen im Morgenmagazin. Ich glaube, sie wollten sich auch das Geschäft nicht kaputt machen.
Ja, also den Jüngeren musst du jetzt nochmal erzählen, was ein Faxgerät ist. Mhm. Ich bin aber selber auch schon an dem Punkt, dass ich sage, also wir leben ja hier in einer Bundesfaxrepublik. An ganz vielen Stellen sind immer noch Faxgeräte, ob das in meiner Kundschaft ist, ob das in mittelständischen Betrieben einfach ist. Ja. Also wie du sagst, die Innovationsbereitschaft, das war ja wohl damals auch schon so, dass man gesagt hat, okay, das ist was völlig Neues. Man hat dich ja ausprobieren lassen, das ist ja das Schöne. Aber die Innovationsbereitschaft ist jetzt zumindest nach meinem Empfinden nicht so groß in Deutschland. Ne? Und das müsste besser werden, weil sonst sind wir irgendwann abgehängt. Das droht jetzt schon an einigen Stellen. Was ich da zum Glück noch sehe, sind so ein paar Insellösungen. Also gute Dinge, die aus Deutschland kommen. Erstmal in der Grundlagenarbeit sind wir extrem gut. Ja, das kann uns auch keiner so schnell nehmen. Im Gegenteil, Amerika hat da eher jetzt, was Universitäten angeht und so, politisch gesehen einiges kaputt gemacht. Und wenn man sich einfach die Vita von vielen Leuten anguckt, die künstliche Intelligenz im Moment mitentwickeln und auch maßgeblich entwickeln, die haben alle in Deutschland gelernt. Entweder die waren hier für ein Auslandssemester oder die haben hier Grundlagen studiert in München, in Heidelberg, was weiß ich. Und die sind dann nach Amerika gegangen, um dort das große Geld zu machen. Aber das ganze Basiswissen haben sie von hier. Ja? Und es gibt ein paar Unternehmen in Deutschland, wo das Ganze auch groß geworden ist. Also DeepL kann man sagen, das ist ja ein Übersetzer, mit dem viele schon in Berührung gekommen sind. Ja? Kann es offensichtlich besser als Google oder Amazon, Google und Apple. Ja? Und die hätten durchaus das Kapital, um es groß zu versuchen. Ja, aber DeepL kommt aus Köln, ne? Und das ist dann die kölsche Intelligenz. Also ein deutsches Unternehmen, das es mit den Amerikanern aufnimmt.
Naja. Wir haben ja auch Lechat, also wir haben ja auch im KI-Bereich ein paar Sachen in Frankreich in dem Fall. Wobei, das bringt mich auf zwei Fragen, auf Basis dessen, was du gerade gesagt hast. Das eine ist, ich habe vor kurzem ein Interview gehabt mit Bernhard Sommerfeld. Der ist Autor, der hat ein Buch geschrieben über die Entwicklung von Online. Der war Buchhändler bei Lehmanns, der Fachbuchhandlung, sehr erfolgreich, hat dort mit vielen Leuten vom CCC und so zu tun gehabt. Und der hat mir gesagt, als wir Lehmanns als erstes Buchhaus online gingen und wirklich richtig viel verkauft haben über Online, hat das in den deutschen Medien, entschuldigt auch so, keine Sau interessiert. Als dann zwei Jahre später irgendwie Jeff Bezos nach Deutschland kam, wollten sie alle ein Interview mit ihm haben. Sind wir auch schlecht im uns erkennen und vermarkten?
Ja, wir sind schon sehr traditionell, ne? Das merkt man an ganz vielen Stellen. Und da gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen den deutschsprachigen Ländern. Also Österreich ist nach meinem Empfinden an vielen Stellen zwar nach außen hin traditioneller, aber nach innen hin organisierter und aufgeschlossener, was solche Sachen angeht. Das hat auch historische Gründe. Ja? Die hatten immer schon mehr mit ihren Nachbarn auch zu tun. Ja? Bei uns ist es so, dass wir erstmal Dingen so ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Das hat ja auch nichts Schlechtes. Das kann man ja durchaus auch machen. Man muss ja nicht auf jeden Zug draufspringen. Ja? Genauso gut könnte man jetzt jemanden aus den USA vorwerfen, dass sie jede Sau durchs Dorf treiben und alles hypen und alles, alles toll finden. Ja? So sind wir halt nicht. Ja, aber trotzdem muss man damit umgehen können und im Moment läuft es halt einfach so, dass die anderen was Großes entwickeln und wir spielen da vorne nicht mit. Und da hilft es jetzt auch nicht, dass man ein Digitalministerium gründet und anfängt, das Geld auszuschütten. Man müsste halt auch vorher überlegen, wofür brauchen wir das alles und was wollen wir jetzt genau machen? Weil alles können wir nicht machen. Und ich habe schon sehr gelacht, als es hieß, wir wollen jetzt führend im Bereich der KI werden. Das erzählt dann irgendwie einen Bundeskanzler oder so. Ich wäre ja schon mal froh, wenn wir überhaupt mal mitschwimmen würden. Ja, also wenn du gerade erst ein Seepferdchen machst und die anderen machen da schon olympische Übungen, dann sollte man nicht behaupten, dass man führend wird. Dann sollte man erst mal sagen, wir lernen jetzt hier mal das Schwimmen und wir werden das auch gut hinkriegen.
Aber man muss sich schon ganz schön beeilen, um hinterherzukommen. Wobei das mit dem Digitalministerium, da muss ich sagen, bin ich auch mal ein bisschen zwiegespalten, weil ich kann mich erinnern, schöne Grüße an Doro Beer, die ich auch schon im Interview hier hatte, als sie, ich habe immer gesagt, sie ist die Digitalministerin, als sie im Kanzleramt diese digitalen Agenten hatte. Und ich fand das eigentlich die bessere Idee, weil ich dachte, digital geht ja quer durch alles. Wenn du jetzt ein Ministerium hast, hast du den Nachteil, dass die anderen sagen, ja, die machen das ja. So, also ich glaube, dass damals die strategische Entscheidung, so eine Stabsstelle zu schaffen, die beim Bundeskanzleramt angesiedelt ist, oder Bundeskanzlerinnenamt damals, das war wahrscheinlich schon die richtige Idee. Gleichzeitig hast du den Nachteil, du hast keine Budgets, weil du ja kein Ministerium hast. Du musst die anderen davon überzeugen, Geld von ihrem Budget auszugeben für digitale Dinge. Jetzt haben wir ein digitales Ministerium, wo sich dann unter Umständen dann, keine Ahnung, die Wohnungsbauministerin sagt, sag mal, redet ihr mir hier meine Arbeit rein oder was? Also es ist schwierig, das glaube ich, da abzuwägen. Und ich bin sehr gespannt, wo sich das hin entwickeln wird. Und werde sicherlich auch mal versuchen, mit dem Digitalminister in absehbarer Zeit, dessen ehemaliger Arbeitgeber ja wahrscheinlich dann da bald in China beheimatet sein wird, mit ihm ein Gespräch zu führen irgendwie, weil ich sehr gespannt bin, was er sich da vorstellt.
Ja, ich glaube, die Ambitionen sind ja nicht verkehrt. Also ob du das jetzt als Stabsstelle machst oder als Ministerium, da gibt es für und wieder. Ja, also ich sehe das so wie du, dass man das wahrscheinlich ein bisschen mit flachen Hierarchien hätte lösen können. Jetzt ist es aber so, erstmal ist das Konkurrenzgerangel losgegangen. Ja, dann verliert man jetzt Wochen und Monate, um überhaupt sich mal ein Büro einzurichten. Ja, und dann muss man auch endlich mal liefern. Ja, und in der Zeit fahren die einfach weiter, die anderen. Und also es gibt so viele Themen, ob das bei der Schulbildung ist, ob das im Betrieb ist. Ja, nochmal 5 Jahre. Ja, und wenn man fair ist, die 5 Jahre haben schon vor 1,5 oder 2 Jahren begonnen. Also es verändert sich hier gerade was und wir fangen gerade erst an, ein Digitalministerium zu machen. Bedarf gibt es in der Politik auf jeden Fall, weil wenn du mal guckst, also stell dir nur mal vor, wie sieht eine deutsche Behörde aus? Was hast du da vor Augen? Ja, stehen da moderne iMacs und hast du so eine schöne Loftatmosphäre und Sitzgelegenheiten? Oder ist es doch eher dieser Aktenberg, der sich auf den Schreibtischen türmt und irgendwie eine trockene Zimmerpflanze und sowas, ja? Also wir haben alle so ein Bild von Behörden im Auge. Ja, und stimmt. An vielen Orten ist das leider auch noch so, obwohl doch wirklich, es gibt sehr viele innovative Ämter und da hat sich sehr viel getan. Aber im Grunde müsste man da einiges verändern. Ja? Und jetzt kommt die KI. Ja. Und ich glaube, dass man damit ganz viel auf einen Schlag lösen könnte.
Ich glaube, dass wir wirklich aufpassen müssen, weil Deutschland ist auch echt großartig darin und auch Österreich oder generell wie auch in Europa uns, und die Deutschen sind besonders weit vorne dabei, uns schlecht zu reden. Egal, wie gut wir was machen, wir reden uns auch noch schlecht. Aber der berühmte Satz, wenn jemand übers Wasser läuft, dann kann er nicht schwimmen. Das ist die deutsche Sichtweise darauf. Und insofern glaube ich, ist das so ein Punkt, auf den wir aufpassen müssen, uns nicht schlecht reden. Aber weil wir gerade so schön über Politik reden, und du hast gerade Amerika angesprochen, das war der zweite Gedanke, der vorhin kam. Glaubst du, dass wenn KI in der, so wie sie heute funktioniert, wie sie jetzt funktioniert, also sich mal schnell was ausdenken, das mit großer Inbrunst verkünden und viele Leute glauben das dann einfach, weil es mit belegt ist sozusagen, gefühlt zumindest, dass wenn wir mit KI mit dieser Perspektive, wie sie heute ist, wenn die uns regieren würde, würden wir dann sowas kriegen wie Trump?
Das ist eine gute Frage. Ja, ist schwierig zu beurteilen. Also wir haben ja schon auch Geschichten wie Social Scoring in China und Palantir, das versucht mit KI unser Verhalten zu analysieren und das dann der Polizei zuarbeitet. Das sind alles die Kehrseiten und die Dinge, vor denen man auch wirklich warnen muss. Ja. Da sind wir aber noch lange nicht. Ja, da sind auch die anderen Länder nicht so, wie sie behaupten. Ja, das ist so, dass wir in Deutschland und auch in Europa mit den Datenschutzgesetzen und mit Verordnungen, die man auch in Teilen schlecht finden kann. Das hat vieles über den Haufen geworfen, ja. Aber die DSGVO ist einfach für die KI eine ziemlich gute Basis, weil sie doch Grenzen aufzeigt und dann eben nicht jedes Unternehmen alles so machen kann, wie das an anderen Teilen der Welt funktioniert. Und
auch der AI Act? Ist der gut oder ist der schlecht für uns?
Der AI Act ist erstmal ein sehr gutes Framework. Ja, also eine Rahmenbedingung für etwas. Ich habe das ja auch nochmal im Detail beschrieben, worauf es da ankommt und was da die Punkte sind. Aber die Tatsache, dass da einige Unternehmen aus den USA Sturm gelaufen sind gegen solche Regelungen und versucht haben, die hier auszusetzen, zeigt doch, dass es ihnen ein bisschen auf die Füße tritt. Und das ist bei Großunternehmen manchmal ganz gut, wenn sie nicht alles toll und gut finden, dann haben die Lobbyisten offensichtlich ein Problem damit und dann haben die Politiker da ganz gute Arbeit geleistet. Also der AI Act ist auf europäischer Ebene eine Katalogisierung, um zu sagen, das darf KI und das darf sie nicht. Und man hat jahrelang an diesem Ding gearbeitet, weil da ging es um Massenüberwachung, eben Social Scoring, also Bewertung von Handlungen und sowas. Ja. Denk an die Schufa, ja, welche Daten da über uns gespeichert sind und keiner weiß genau, kriege ich den nächsten Kredit oder kriege ich das nächste Bankkonto, den nächsten Handyvertrag, wenn mein Score da negativ ist, meine Bewertung und wo kommen diese Bewertungen überhaupt her? Ja, und da hat man dann gesagt, okay, wir müssen dem Ganzen Grenzen setzen, wir müssen das Ganze einordnen. Da kommt dieser AI Act, ja, oder diese Verordnung, diese KI-Verordnung auf Deutsch her. Und dann kam aber plötzlich ChatGPT raus. Und auch die Politiker und Politikerinnen haben gesagt, oh, das muss da aber unbedingt noch mit rein. Ja, und dann gab es sozusagen eine Fußnote und man hat gesagt, ach so, ja, generative KI gibt's auch noch und das regeln wir dann im Detail. Ja, deswegen ist das noch gar nicht so komplett ausformuliert, was da drin ist. Da spielen eher nochmal andere Dinge mit, Digital Markets Act und was es alles gibt. Ja, alles Verordnungen, die Apple oder auch Google daran hindern, gewisse Produkte so in Europa auf den Markt zu bringen wie in Amerika. Ja, und an vielen Stellen muss man sagen, das ist auch gut so, wenn sie dann nochmal eine Überlegung mehr brauchen, um ein Produkt hier an Land zu werfen, was sie anderswo einfach überstülpen.
Wir haben es ja gerade bei Facebook gesehen, als es die Option gab, zumindest in Europa zu widersprechen, dass Facebook meine Inhalte nutzt. Das konnten wir in Europa, das konnten andere Länder nicht irgendwie, also meine ganzen bisherigen Inhalte zum Trainieren ihrer KI. Insofern finde ich das schon auch tatsächlich wichtig, dass wir solche Dinge machen. Es ist immer so, ich habe mich mit Jörg Schieb vor kurzem darüber unterhalten, der auch sagte, naja, das ist so eine Mischung aus irgendwie ist es gut, irgendwie ist es schlecht. Also es hat Vor- und Nachteile, aber das ist halt nun mal so, wenn man Dinge gut machen will. Ich möchte jetzt aber die restliche Zeit noch ein bisschen nutzen, um ein bisschen Praxis unter das Volk zu bringen. Also ich fange mal an und lege vor mit, die coolste KI-Anwendung, die ich gesehen habe, war ein Kameramann bei mir, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der mit seinen Kindern, mit ChatGPT, ihre Bilder genommen hat, die sie gemalt haben und die dann in ChatGPT reingegeben hat und gesagt, mach das mal schön. Da kamen richtig coole Comicfiguren raus und die Kinder waren völlig begeistert. Da haben wir uns unterhalten, der war hier wegen einem Dreh und dann habe ich über Animations-KI geredet und ich habe ihm dann Kling AI gezeigt und seither kriegen die Kinder abends tatsächlich ihre Figuren sogar animiert. Das ist die coolste KI-Anwendung, die ich gesehen habe, jenseits von den klassischen Anwendungen, die wir so kennen. Was war deine coolste?
Oh, das ist natürlich eine riesengroße Frage, weil es kommen jeden Tag so viele Tools raus und so viele Werkzeuge. Also ich habe
aber was Leute damit gemacht haben.
Ja, was Leute damit gemacht haben. Also ich fand eher, so es gibt ja immer so Wellen, was mit KI gemacht wird. Erinnere dich an diese Plastikfiguren, wo jeder in Plastik eingeschweißt war.
Spielzeugpackungen.
Ja, Spielzeugpackungen, genau. Bei dieser Entwicklung, also ich fand das schön, dass das viele hinbekommen haben, dass das auch wirklich witzig aussah. Aber das Coolste daran war eigentlich, dass es ein paar Leute gab, die das gar nicht gemacht haben. Ja, und die dadurch kreativ geworden sind und gesagt haben, oh, die haben sich auf den Boden gelegt und haben sich so mit Zellophanfolie einpacken lassen, also im echten Leben und einpacken
Ja,
lassen, ja, und waren dann quasi in echt verpackt. Oder mein Freund Hennes Bender, der bekannte Comedian, der hat sich gemalt und hat sich als Figur dann dahin gemacht, hat gesagt, hört auf, diese KI-Schütte zu benutzen. Ja, der ist ja eher für die menschliche Kreativität, was ich echt gut finde. Ja, und wo ich sehe, da geht es eigentlich hin, ja, dass man dadurch dann kreativer wird, auch indirekt. Ja, für mich persönlich sind so die besten Tools eigentlich echt die Schreibtools im Alltag. Also Sachen, wo ich bin gar nicht so Fan von irgendwelchen animierten Bildern oder irgendwelchen Videos. Das habe ich auch
Obwohl
alles.
du Filme gemacht hast oder
Ja,
zumindest
genau.
fernsehaffin
Aber
bist, ne?
vielleicht fühle ich mich dadurch dann eher tangiert. Einfach Dinge, die mir Sachen zusammenfassen. Also ich merke ja schon im Alltag, ich schaffe es jetzt nicht, jedes PDF komplett zu lesen, was man geschickt bekommt, oder fasse mir das zusammen, wie kann ich das in anderen Worten ausdrücken. Und diese Dinge, die sind für mich eigentlich schon genug Game Changer überhaupt.
Ich fand interessant, dass der Kamerakollege, von dem ich gerade sprach, der sagte, naja, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn die Kinder das dann so perfekt sehen. Wo ich sagte, naja, und das hat er auch gemacht, hat funktioniert. Du kannst den Kindern ja sagen, dass sie gucken sollen, was hat die KI draus gemacht und anfangen sollen, vielleicht sozusagen wie in einer Vorlage auch ein Stück weit zu versuchen, besser zu werden im Zeichnen, damit die KI sozusagen immer weniger machen muss. Und das hat die Kinder motiviert, dann wirklich wie die Wilden zu zeichnen. Also ich glaube, man kann noch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wenn man mit dem vorhin von mir beschriebenen menschlichen Funken rangeht und sagt, was könnte ich jetzt damit machen? Dann glaube ich, kommen noch mal ganz andere Sachen raus. Das bringt mich aber zu einem Punkt. Lass uns mal, das hat früher, haben die Kollegen bei Wieso immer so gemacht. Ne? Bei Wieso haben sie immer gesagt, so, wir machen jetzt mal ein konkretes Beispiel. Eine Familie verdient so und so viel und hat da und die Ausgaben. Ne? Was kriegt sie dann bei irgendwas raus? So, das machen wir jetzt auch, aber ohne Zahlen. Sondern stell dir vor, ein Mensch. Und wir reden von kreativem Kontext bei Nutzung von KI. Ein Mensch soll eine Strategie entwickeln für sein Unternehmen, von mir aus für eine Webseite, keine Ahnung. Wie würdest du vorgehen? Welche Tools würdest du benutzen und was würdest du den Tools sagen, damit du in diese Richtung kommst? Also nicht den kompletten Prozess, aber an diesem konkreten Beispiel. Ich will eine Strategie entwickeln. Was würdest du einsetzen? Wie würdest du es einsetzen?
Also der erste Schritt ist, dass ich nicht sofort den Browser öffnen würde, sondern mir gerne auch mit Papier und Stift erstmal meine eigenen Gedanken machen möchte. Wo möchte ich da überhaupt hin? Ja, und wenn ich das Unternehmen kenne, dann will ich auch die Details kennen. Dann muss ich vielleicht noch mal ein paar Informationen abfragen. Das ist ja auch das, was ich der KI dann an dem Punkt reingebe. Ja, und im Grunde formulierst du zwar einen Prompt und sagst, du bist ein Experte für dies und das, weil man gelernt hat, wenn man der KI erstmal einen Auftrag gibt, Experte für irgendwas zu sein, dann kann sie besser
Guck
aus
sie
diesem
genauer.
Blickwinkel arbeiten. Ja, ist halt einfach so, ne? Denk dich in den Experten rein und dann nimmt sie vielleicht dieses Wissen von diesem Arbeitsbereich, ja. Und dann baut man sich seinen Prompt auf. Aber viel wichtiger noch als der eigentliche Prompt ist für mich auch das Durchprobieren an verschiedenen Tools. Ja? Und da hören einige schon bei ChatGPT auf und manchmal sogar bei der kostenlosen Variante, weil man es nicht anders kennt. Ja? Die Unterschiede zwischen den einzelnen Sprachmodellen, so heißen die ja, sind wirklich gigantisch. Ja, also besonders wenn es ins Detail geht. Und da lohnt es sich dann nochmal mit einer Variante von dem Prompt oder sogar mit demselben auszuprobieren. Und das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Also ich persönlich bin zum Beispiel mit Anthropic, mit Claude
Ich
sehr
auch.
glücklich. Der formuliert sehr eloquent und kann auch in deutscher Sprache gut arbeiten. Es gibt aber für gewisse Zwecke auch unglaublich viele Sprachmodelle. Ja, einige, die sind in anderen Sprachen trainiert. Ja, jetzt mal, also ein Beispiel wäre zum Beispiel Schweizerdeutsch. Ja, wenn du unbedingt in einer der Schweizer Landessprachen was machen willst, Da hat ein ChatGPT einfach wenig Erfahrung. Ja, es gibt aber eigene Modelle, die nur in Schweizerdeutsch trainiert sind und dann kannst du da bessere Ergebnisse holen. Und so gibt es auch Modelle, die sind speziell für Unternehmensstrategien trainiert, mit unternehmensstrategischen Dingen. Je detaillierter du dann ein Ergebnis brauchst, umso besser ist es, wenn du da nochmal mit reinschaust. So würde ich erstmal vorgehen.
Ja. Ich nehme mit, du würdest sagen, erstmal selbst so ein bisschen klaren Kopf schaffen. Wenn man das erklärt hat, wie früher beim Digitalisieren, wo man sagte, überleg dir erstmal, was deine Abläufe sind, bevor du einen Computer einsetzt, weil nur den Computer ins Büro stellen alleine hilft nichts, das wird deshalb nicht besser, sondern du musst wissen, was sind deine Abläufe. Also erstmal selber überlegen, auf Papier oder wie auch immer du das machst und dann zuerst mit einer KI deines Vertrauens arbeiten, die du kennst, möglichst nicht in der kostenlosen Version, damit deine Daten nicht zum Trainieren verwendet werden zum Beispiel.
Ja, und damit ich mehr Funktionen habe, ja. Ne?
Also das ist klar, so das kommt dazu, aber ich finde das mit dem Trainieren schon auch ein wichtiger Punkt irgendwie, was dann halt, gibst du Daten, musst du nichts bezahlen, kriegen wir die Daten. Und dann würdest du sagen, aber dann dieses, also ich nenne das immer Blended KI, also gemischte KI, dann würdest du quasi sagen, und dann auch mit einer anderen KI das selbe hinterfragen oder das nochmal prompten und gucken, wo sind die Unterschiede. Das wäre deine Herangehensweise und dann hingehen und schauen, gibt es für meine Aufgabe, ja, ich habe es gerade Strategie gesagt, eine spezifische KI. Dieses Vorgehen wäre dein pauschales, wenn du so willst, Blueprint für ich arbeite mit KI. Oder gibt es auch noch ein ganz anderes aus einem anderen Kontext,
wo du sagst, ja, es ist ja immer so ein Erwartungsabgleich, ja. Also wie würdest du im realen Leben vorgehen? Du würdest ja auch nicht zu jemandem hingehen, der jetzt in deinem Beispiel Unternehmensberaterin ist, ja, und würdest sagen, bitte, hier sind die 3, 4 Fakten und ich erwarte jetzt nächste Woche deine Antwort, sondern das würde in einen Dialog gehen. Ja, dann würdest du Rückfragen gestellt bekommen und so. Was einige dann machen bei der KI, ist ja wie in eine Suchmaschine. Das haben wir halt einfach so gelernt. Alles reinballern, auf Enter drücken und dann zurücklehnen. Ja, und das geht hier aber nicht, sondern du musst schon wirklich diesen Dialog auch zulassen. Also bitte die KI, dass sie dir Rückfragen stellt. Sag, was dir noch unklar ist, ja, wo du vielleicht auch eine Hilfestellung brauchst. Klammere Teilbereiche aus, dass du erstmal nur mit diesem Teil arbeitest, den weiterentwickelst und dann den nächsten Aufgabenbereich machst. Ja. Auch dafür kann man sich Hilfe holen, auch das kann man sich von KI strukturieren lassen. Also wir erleben das, ich habe zum Beispiel mit einer Studentin gesprochen, die Filme produziert hat und die hat mir erzählt, dass sie normalerweise, wenn sie ein Drehbuch schreibt, dann würde sie sich Gedanken machen, hätte das auf Papier formuliert, würde sich dann im Café mit ihrer besten Freundin treffen und würde ihr das erzählen und würde abfragen, was sie davon hält. Ja, das kostet eine Studentin unglaublich viel Geld, weil wir wissen alle, was ein Kaffee in der Gastronomie heutzutage kostet. Und es kostet Zeit.
Und es kann sich Freunde kosten.
Auch das, ja. Entweder du kriegst gutes Feedback, dann glaubst du ihr nicht. Oder sie ist halt offen und ehrlich und sagt, du kannst es in die Tonne kloppen. Dann muss man sich andere Freunde suchen, die einen lobhudeln. Ja? Du kannst es mit der KI binnen Sekunden abgleichen und kannst dir Feedback geben. Die KI kann ja auch andere Rollen einnehmen. Also kann jetzt die Rolle der Zielgruppe, die Rolle des Geldgebers einnehmen, ja, also des Filmstudios, das vielleicht dann diesen Film finanziert, welche Ansprüche haben die an einen Film, ja, und so kann man sich der Sache nähern. Ja, also es gibt ganz viele Varianten. Es gibt dann nicht den einen Blueprint, sondern du musst wirklich von Fall zu Fall verschiedene Methoden durchspielen, wie im echten Leben einfach.
Das heißt, man kann zusammenfassend sagen, wer KI einsetzt, der soll sich auf betreutes Denken einstellen, weil er betreut die KI beim Denken und sich selbst auch, weil er einfach anders begleitet, was entsteht und nicht einfach nur sagt, prompt, Ergebnis, fertig. Ein zweiter Punkt, glaube ich, damit gibt sich auch die Antwort auf die Frage von dem, den du am Anfang genannt hast, der gesagt hat, ich könnte jetzt am Vormittag all die Unternehmen gründen und frage mich, was mache ich am Nachmittag? Nee, eben nicht. Du gründest genauso, aber du hast einen Zugriff auf ein Tool, ein Werkzeug, eigentlich auf den ganzen Werkzeugkasten. Und je mehr von den Dingern, die da drin sind, du hast, umso besser wird dein Ergebnis werden. Und im Laufe der Zeit auch schneller geldsparender, mag schon sein. Raphael, das war ein langer Ritt durch die Welt der KI, durch die Veränderung, die das hat. wenn du jetzt am Schluss noch gefragt wirst, was wäre dein wichtigster Tipp, den du jemandem geben willst, der sagt, okay, nach dem Gespräch, ich probiere es halt auch mal. Was wäre die ein, zwei Sätze, die du dem sagst, mach das so?
Probier es aus. Nicht aufgeben, auch mit Rückschlägen weiterarbeiten. Das ist wie damals, als wir mit dem Internet angefangen haben. Ja, da ist auch mal die Verbindung abgebrochen und man musste auch andere Wege ins Netz finden und sich einfach durch diesen Dschungel durcharbeiten. So ist das hier auch, ja. Und bitte nicht von diesen ganzen Begriffen und von Leuten einschüchtern lassen, die sich schon ein bisschen länger damit beschäftigen und gerne dann mit Fachbegriffen um sich werfen. Es gibt Erläuterungen dafür, man findet da relativ schnell hinein. Man muss auch nicht alles wissen. Ja, wenn ich sage, ich bleibe bei meinem, mir reicht es, wenn ich damit Einladungskarten entwerfen kann oder ich kann meine Beschwerde-E-Mails formulieren, weil Beschwerde ist ja des Deutschen liebstes Hobby, ja, dann bleibt dabei. Ja, dann ist doch wunderbar, dann muss ich nicht Filmproduktion mit KI lernen oder andere Sachen. Es kann wirklich Spaß machen, ja, und es ist eine Spielwiese, auf die sollte man sich begeben und jetzt nicht damit rechnen, dass das Ganze so wie ein Kochrezept abläuft, sondern das ist mehr ausprobieren. Also beim Kochen, da macht es ja dann auch Spaß, wenn man schon so ein bisschen kochen kann und wenn man dann anfängt, vom Rezept abzuweichen und so einfach mal Gewürze zusammenwirft, da geht aber auch viel schief.
Also, ich lerne mehrere Dinge. Erstens, wir müssen demnächst mal zusammen kochen, das wird lustig. Ich bin da
Oh
nicht gut,
ja.
aber wir haben eine tolle Küche, voll vernetzt. Also, hier wird gekocht. Zweiter Punkt. Mein Ziel wäre jetzt, das, was du gesagt hast. Ich habe um eine kurze Geschichte gebeten, das war eine längere. Ich werde diese Geschichte in eine KI hineingeben und werde die mal zusammenfassen lassen, was dein zentraler Tipp ist. Ich
Ach
bin
das.
gespannt, was rauskommt. Ich werde es nicht editieren. Ich werde sie einfach nur Transkript reingeben, sag mir zusammenfassend, was hat er gesagt, nur von diesem Blog natürlich, nicht von dem ganzen Gespräch. Und dann habe ich noch einen Tipp für alle, nämlich es gibt zwei Bücher. Das eine heißt Content Creation mit künstlicher Intelligenz für Dummies und das andere ist KI oder nie. Die hat beide Raphael Pujacek geschrieben und ich kann euch empfehlen, sie zu lesen, wenn ihr Lust habt mit Papier oder eben elektronisch. Beides ist möglich. Raphael, danke für deine Zeit und für dich und deine
Danke,
Familie.
Christian.
Nur das Beste für die nächsten Wochen und Monate, ja, weil da
Vielen
steht
lieben
Veränderung an.
Dank. Danke, Christian, für die Zeit.
Das war Digisaurier Wissen.